Herzlich willkommen zu Senkrecht Startet, einem YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um das Space Shuttle. Viel Spaß! Es ist bald 10 Jahre außer Dienst gestellt. Dennoch übt es auf viele auch heute noch eine unheimliche Anziehungskraft aus. Das Space Shuttle. Ich bin ein Kind der 90er und aufgewachsen mit dem Space Shuttle und Lego-Sets wie 6339. Vermutlich ist das Lego-Technik-Set 8480 eines der Hauptgründe, warum ich Ingenieur geworden bin. Für mich war damals klar, Raumschiffe haben so auszusehen wie das Space Shuttle. Erst viele Jahre später habe ich dann erfahren, dass das Space Shuttle eigentlich ein ziemlicher Exot in der Raumfahrt war. Auch wenn rückblickend viel über das Space Shuttle-Programm geunkt wird und welche Fehler es hatte, war es ein bemerkenswertes Raumschiff und ohne seine Hilfe hätte die ISS in seinem heutigen Zustand nicht gebaut werden können. Oft kann man lesen, dass das Space Shuttle wäre die komplexeste Maschine gewesen, die je geflogen ist. Und was es für ein Wunderwerk der Technik war. Andererseits sind 14 Menschen bei Shuttleflügen ums Leben gekommen. Damit hält das Space Shuttle den traurigen Rekord für Raumschiffe für den Verlust an Menschenleben. Andere Missionen, die Crew das Leben kosteten, war zum Beispiel Apollo 1. Da sind 3 Astronauten beim Test in der Kapsel noch auf der Startrampe verbrannt. Auch in der Sowjetunion verlor man Kosmonauten. Bei Sojus 1 versagte der Fallschirm und der Kosmonaut Wladimir Komarov starb beim Aufprall. Bei Sojus 11 erstickten 3 Kosmonauten beim Wiedereintritt. Eigentlich gibt es nicht das Shuttle. Insgesamt gab es nämlich 5 Shuttles, die regelmäßig in den Weltraum aufgebrochen sind. Das waren die Columbia, die Challenger, die Discovery, die Atlantis und die Endeavour. Nach der Endeavour haben Bob und Doug, unsere Space Dads, ihre Crew Dragon Kapsel benannt. Endeavour war für beide Astronauten das Shuttle, mit dem sie zuerst in den Weltraum gestartet sind. Es gab aber noch ein weiteres Shuttle, die Enterprise. Die Enterprise war flugtüchtig, aber nicht für Flüge in den Weltraum ausgestattet. Auch wenn man plante, die Enterprise weltraumfähig zu machen, hier fehlte zum Beispiel das Hitzeschild, wurde diese Idee aus Kostengründen verworfen. Kosten ist ein super Punkt. Ursprünglich wurde das Space Shuttle dem Kongress als eierlegende Wollmilchsau verkauft. Durch ihre Wiederverwendung sollten die Shuttles immense Kosten einsparen. Es war sogar die Rede davon, dass sich mit zunehmender Kommerzialisierung des Weltraums durch Satellitenstarts das Shuttle-Programm sogar selbst finanzieren würde. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum das vermutlich nicht geklappt hat. Viele machen die Anforderungen der Air Force dafür verantwortlich. Die hätten das Programm und das Space Shuttle unnötig komplex gemacht. Und am Ende hätte die Air Force das Shuttle gar nicht so oft genutzt. Insgesamt hat das gesamte Shuttle-Programm den amerikanischen Steuerzahler über 210 Milliarden US-Dollar gekostet. Auf jeden Flug sind das etwa 1,6 Milliarden Dollar, eine unvorstellbare Summe. Hier mal ein nicht ganz fairer Vergleich, aber das wären 32 Falcon 9 Starts pro Space Shuttle Start. Wobei die Falcon 9s dann insgesamt 500 Tonnen in einen niedrigen Erdorbit hätten bringen können, während das Space Shuttle bei einem Flug nur maximal 27,5 Tonnen in einen niedrigen Erdorbit bringen konnte. Die Namen der Space Shuttles wurden übrigens nach berühmten Entdeckerschiffen ausgesucht. Und ja, der Name Enterprise geht auf eine Briefkampagne von Star Trek Fans zurück. Die USS Enterprise aus Star Trek ist schließlich auch ein berühmtes Entdeckerschiff. Nur halt in der Zukunft. Die Enterprise war auch das erste Shuttle, das gebaut wurde und wurde für eine Vielzahl von Tests verwendet. Am spektakulärsten waren wohl die Freiflugtests von dem Rücken einer Boeing 747 aus. Witzig ist ein Schild an dem Trägerflugzeug, das sagt Orbiter hier anbringen, mit dem Hinweis schwarze Seite nach unten. Die Trägerflugzeuge wurden nicht nur für die Testflüge der Enterprise verwendet, sondern auch um die Space Shuttles nach einer Landung transportieren zu können. Das hätte auch eine Notlandung auf einem anderen Landeplatz in Europa sein können. Standardausweichflughäfen bei einem Abbruch wären jeweils in Spanien, Frankreich und England gewesen. Für die Challenger kam am 28. Januar 1986 dieser mögliche Abbruchpunkt während einem Start zu spät. Nur 73 Sekunden nach dem Start explodierte der Haupttank und die 25. Space Shuttle Mission endete in einem Feuerball. Alle 7 Besatzungsmitglieder sterben. Ausgelöst wurde das Unglück durch eine Verkettung unglücklicher Umstände. Letztendlich hatte ein durch tiefe Temperaturen geschwächter O-Ring versagt und eine Stichflamme aus einem der Booster sorgte für die völlige Zerstörung des gesamten Trägersystems. Zusätzlich zu den technischen Erklärungen des Unglücks kamen während der umfangreichen Untersuchung gravierende Managementfehler ans Licht. Unter anderem wurden warnende Hinweise von Ingenieuren nicht beachtet und Empfehlungen ausgeschlagen. Nach der umfassenden Untersuchung des Unglücks und über 2000 Änderungen am Shuttle-System startete 2,5 Jahre später nach dem Unglück am 29. September 1988 mit der Discovery wieder ein Space Shuttle ins All. Insgesamt ist das Space Shuttle oder auch STS für Space Transport System 133 Mal erfolgreich geflogen. Allein 36 Flüge davon waren für den Bau der ISS nötig. Das teuerste Bauwerk der Menschheit. Mein Video zu dem Thema, das verlinke ich dir hier. Der Begriff STS, Space Transport System, ist ein guter Zeitpunkt, das gesamte System kurz zu erklären. Du kannst dir auch das Video von Jared Owen ansehen, in dem er mit seinen hervorragenden 3D-Animationen die Hauptbestandteile des Space Shuttles erklärt. Das verlinke ich dir unter dem Video. Das gesamte STS besteht aus dem Orbiter, das viele wohl meinen, wenn sie vom Space Shuttle sprechen, dem großen orangenen Treibstofftank und den beiden Feststoffboostern. Der Orbiter, das Space Shuttle, ist etwas über 37 Meter lang und hat eine Spannweite von knapp 24 Meter. Seine maximale Startmasse waren 109 Tonnen, von denen etwa 28 Tonnen Nutzlast sein konnten. Die Mehrheit der Starts wurde mit 7 Astronauten an Bord durchgeführt. Es gab einen einzigen Start oder eine einzige Mission mit 8 Astronauten, was dann auch die Designobergrenze des Space Shuttles bildet. Der Pilot und der Kommandant saßen auf den einzigen festen Sitzen auf dem Flugdeck, dahinter 2 bis 4 Astronauten auf verstaubaren Klappsitzen. Im mittleren Deck wurde während der Mission gewohnt, aber auch hier konnten Astronauten während des Starts und der Landung auf Klappsitzen untergebracht werden. Das Unterdeck darunter war auch Teil der Druckkabine, aber nur als Stauraum nutzbar. Hinter der 3 Decks umfassenden Druckkabine befand sich der 18 Meter lange Nutzlastraum mit 4,6 Meter Durchmesser. Der Nutzlastraum verfügte über keinerlei Druckverkleidung. Lasten waren also dem Vakuum des Weltraums ausgesetzt. Die Abmessungen des Laderaums gehen hauptsächlich auf die Anforderungen der Air Force zurück, die besonders große Nutzlasten starten wollte. Eine der bekanntesten Nutzlasten dürfte aber das Hubble Space Teleskop gewesen sein. Mein Video zum Hubble, das verlinke ich dir hier. Auch spannend war das Space Lab. Das Space Lab war ein Erweiterungsmodul, um die Druckkabine des Space Shuttles zu vergrößern. Also eine Art Raumstationsmodul im Nutzlastraum. Verbunden dann mit der Druckkabine über einen Tunnel. Kommen wir zu dem orangenen Haupttank. Der war knapp 47 Meter hoch und wog beim Start voll fast 760 Tonnen. Er enthielt den Treibstoff für die 3 Shuttle-Haupttriebwerke. Als Treibstoff verwendet das RS-25-Triebwerk flüssigen Sauerstoff und flüssigen Wasserstoff. Auch wenn man sich an die orangene Farbe der Tanks gewöhnt hat, waren die Tanks ursprünglich weiß angemalt. Das sollte die Isolierung vor ultraviolettem Licht schützen, wenn der Orbiter dann auf der Rampe stand und auf den Start wartet. Da sich das UV-Licht als kein Problem herausstellte, wurde die Farbe ab dem 3. Flug dann einfach weggelassen. Das sparte fast 300 Kilogramm Gewicht. Über die Zeit konnte durch eine Reihe an Verbesserungen das Ursprungsgewicht des Haupttanks von 35 Tonnen auf 26,5 Tonnen reduziert werden. Eine traurige Berühmtheit erlangte die Schaumstoffisolierung des Haupttanks. Während des Starts der Columbia im Jahr 2003 löste sich ein Teil der Isolierung und schlug mit mehreren hundert Stundenkilometern auf die Vorderkante des Space Shuttles und beschädigte dann einen Hitzeschutzkachel. Während des Wiedereintritts konnte hier die Hitze dann in den Flügel eintreten und führte zu einem Versagen des Flügels, was schließlich zu einem Auseinanderbrechen des Space Shuttles führte und erneut 7 Astronauten das Leben kostete. Das Problem konnte nie ganz behoben werden. So musste, als die Shuttles wieder starten durften, immer ein Ersatz-Shuttle startbereit gehalten werden, das dann notfalls eine Crew aus dem Orbit hätte retten können. Der Haupttank war auch die einzige Komponente, die nicht wiederverwendet werden konnte. Nach dem Abtrennen vom Shuttle verglühte er in der Atmosphäre und Überbleibsel fielen dann in den Indischen Ozean. Die beiden Feststoffbooster an den Seiten des Haupttanks waren jeweils 45 Meter lang und fast 4 Meter breit. Mit maximal fast 1500 Tonnen Schub verfügte jeder Booster über doppelt so viel Schub wie das F1-Triebwerk, das die Erststufe der Saturn V angetrieben hat. Mein Video zur Saturn V, das verlinke ich dir hier. Die Booster wurden etwa 120 Sekunden nach dem Start in einer Höhe von 46 Kilometern abgesprengt und kleine Raketenmotoren an den Seiten drückten die Booster dann vom Haupttank weg. Der Orbiter flog dann mit dem Haupttank und seinen RS-25-Triebwerken weiter in den Orbit. Die RS-25 sind ein technisches Meisterwerk und so muss ich unbedingt noch mal ein Video zu diesem Triebwerk machen. Die abgesprengten Booster folgten nun weiter einer ballistischen Bahn mit einem Scheitelpunkt in etwa 67 Kilometer Höhe, bevor sie zurück zur Erde fielen. Durch mehrere Fallschirme, die durch Luftdruckhöhenschalter ausgelöst wurden, konnten die Booster so weit abgebremst werden, dass sie unbeschadet im Atlantik landen konnten. Hier wurden sie dann von NASA-Schiffen eingesammelt und zurück zum Cape geschleppt. Über 5000 Teile konnten von den Boostern wiederverwendet werden. Bei dem letzten Start eines Space Shuttles, das war STS-135, das ist die Mission, wo Doug Hurley Pilot war, da wurden Boosterteile wiederverwendet, die bei insgesamt 59 vorherigen Missionen schon mal geflogen sind. Mit dem Gewicht der Booster von jeweils 590 Tonnen kommt das gesamte STS auf über 2000 Tonnen Startmasse. Zum Vergleich, die Saturn V wog fast 3000 Tonnen beim Start. Wenn man sich das SLS der NASA anschaut, das ist die nächste große Rakete der NASA, fallen einem viele Ähnlichkeiten zum Space Shuttle auf. Das liegt daran, dass viele der Shuttle-Komponenten als äußerst zuverlässig gelten und man sich durch ihre Wiederverwendung große Kosteneinsparungen im Vergleich zu einer Neuentwicklung versprach. Auch wollte man den beteiligten Firmen des Space Shuttle Programms weiter eine Beschäftigung bieten, was natürlich politische Gründe hat. Mittlerweile ist das Budget und der Zeitplan für das SLS dramatisch aus dem Ruder gelaufen und durch die Kommerzialisierung der Raumfahrt fragen sich immer mehr, ob das SLS noch zeitgemäß ist und vor allem, ob die Startkosten überhaupt noch vertretbar sind. Denn entgegen des Space Shuttles wird das SLS nicht wiederverwendbar sein. Nicht mal teilweise. Auch die Booster plant man bei jedem Flug wegzuwerfen. Was mir immer noch viel mehr wehtut, sind die vielen RS-25-Triebwerke, die auch bei jedem Start vernichtet werden. Einige davon noch Veteranen aus dem Space Shuttle-Programm. Trotzdem freue ich mich natürlich auf den ersten Start des SLS. Wahrscheinlich dann im nächsten Jahr. Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag zur Primetime um 20.15 Uhr eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.